Liebe Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung Die Bibel und ihre Botschaft für unsere Zeit. Am Mikrofon ist Hermann Kästen. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Bibelthema. Wir werden heute ein Bibelthema durchführen mit der Frage, wer ist der Antichrist? Ich möchte Sie einladen, dass Sie dafür Ihre Bibeln zur Hand nehmen, sofern Sie eine zur Hand haben. Sollten Sie keine Bibel im Haus besitzen, dann können Sie uns am Ende der Sendung anrufen und von uns eine Bibel erhalten. Ich werde am Ende unsere Telefonnummer bekannt geben. Halten Sie sich also für diesen Zweck ein Zettel und ein Stift bereit, denn ich werde auch ein Buch anbieten, ein Gratis-Exemplar, das für Sie bereit liegt, der große Konflikt, das Sie kostenlos bei uns erwerben können. Unser Thema beginnt im Buch der Offenbarung im 14. Kapitel. Und hier begegnet uns die dreifache Engelsbotschaft. Das ist eine wichtige Botschaft und wir haben auch unsere gesamte Sendung mit dieser Botschaft übertitelt. Unser Thema lautet die dreifache Engelsbotschaft. Und ich möchte hier die dritte Engelsbotschaft einmal lesen. Ein dritter Engel folgte und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Hier liegt eine Warnung von Gott für uns Menschen bereit, die wir beachten müssen. Hier werden aber auch Symbole erwähnt, die wir so gar nicht verstehen können. Denn wir wissen nicht, was hier mit Tier gemeint ist, wir wissen nicht, was mit Bild und was mit dem Malzeichen, mit dem Zeichen des Tieres gemeint ist. Und diese Symbole müssen wir erklären. Das bedeutet aber nicht, dass irgendein Mensch herkommen kann und sagen kann, dieses Symbol bedeutet meiner Meinung nach das. Oder ein anderer kommt her, ich bin aber der Meinung, das Symbol bedeutet etwas anderes. Wir müssen fragen, was sagt die Bibel? Wie erklärt die Bibel diese Symbolik? Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, denn wir gehen davon aus, und Sie werden uns sicherlich daran zustimmen, dass die Bibel sich selber erklären muss. Und sie tut das auch tatsächlich, denn wenn wir einmal uns die Frage stellen, wer ist das Tier, dann finden wir darauf auch eine biblische Antwort. Ich möchte das beweisen aus dem Propheten Daniel und dort im 7. Kapitel, denn auch Daniel hatte eine ähnliche Vision, wie sie auch Johannes in der Offenbarung hatte, denn beide sahen Tiere aus dem Meer emporsteigen. Und Daniel fragt auch gleich, was diese Symbolik zu bedeuten hat. Was bedeutet es denn, wenn Tiere aus dem Meer steigen? Und der Engel gibt ihm in Daniel 7, Vers 13, nein, Vers 17 ist es, folgende Antwort: Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Und hiermit hat er diese Symbolik schon völlig erklärt. Königreiche sind es. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Auch der Vers 23 im selben Kapitel bestätigt dies noch einmal. Wir sehen also, in biblischer Prophetie bedeutet ein Tier ein Königreich, das heißt eine politische Macht. Und jetzt wollen wir noch einmal in die Offenbarung zurückgehen und wirklich jetzt einmal erklären, wer ist dieses Tier? Wir haben dafür so viele Merkmale, dass es uns noch mehr Zeit kosten wird, als uns heute zur Verfügung steht, um diese ganzen Merkmale alle einmal genauer zu betrachten. Aber alle Merkmale zusammengenommen ergeben ein so deutliches und klares Bild, dass wir keinen Zweifel haben müssen an der Definition dessen, was das Tier ist. Wir gehen jetzt zur Offenbarung 13, denn Offenbarung 13 schildert uns das Tier sehr ausführlich. Wir suchen also ein Tier, eine Macht, vor der Gott warnt. Und diese Macht hat ein Malzeichen, das sie aller Welt aufdrücken möchte. Und wer dieses Malzeichen, dieses Merkmal dieser Macht empfängt, ist für Zeit und Ewigkeit bei Gott verloren. Das ist das, was uns die dritte Engelbotschaft ja sagte. Offenbarung 13 gibt uns ab Vers 5 folgende Merkmale zur Hand. Hier spricht es von dem Tier. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Hier wird einiges gesagt über das Tier. Und ein ganz wesentliches Merkmal ist die Tatsache, dass es Gott lästert. Es ist also eine gotteslästerliche Macht. Die Frage ist natürlich, was bedeutet Gotteslästerung? Wir könnten auch hier wieder sagen, ich bin der Meinung, Gotteslästerung bedeutet dies oder jenes. Aber wir müssen fragen, was sagt die Bibel denn, was Gotteslästerung ist? Da finden wir zwei Bibeltexte, die uns definieren, was Gotteslästerung ist. Ein Bibeltext steht in Johannes 10, Vers 33. Hier ist die Situation so, dass Jesus von den Pharisäern der Gotteslästerung angeklagt wurde. Warum? Weil er sich selbst zu Gott machte. Da heißt es, die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Die Definition sagt, Gotteslästerung ist, wenn ein Mensch sich selbst zu Gott macht. Christus traf natürlich dieser Vorwurf völlig ungerechtfertigt, dennoch haben wir hier eine Definition von dem, was Gotteslästerung ist. Also, wenn ein Mensch sich selbst zu Gott macht, erfüllt er das Merkmal der Gotteslästerung. Ein weiteres Merkmal finden wir zum Beispiel in Markus Kapitel 2. Hier ist die Situation die, dass Jesus einen Menschen heilt, indem er ihm sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wieder waren es die Pharisäer, die in der Gotteslästerung anklagten und sagten, wie redet er so? Kapitel 2, Vers 7, Markus 2, Vers 7. Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Zweiter Definitionspunkt. Gotteslästerung bedeutet, wenn ein Mensch sich anmaßt, Sünden zu vergeben. Auch hier wieder trifft der Vorwurf Jesus natürlich völlig ungerechtfertigt, aber dennoch haben wir eine zweite Definition. Gotteslästerung ist, sich selbst zu Gott zu machen und sich anzumaßen als Mensch Sünden zu vergeben. Haben wir also zwei Merkmale gefunden, die wir auf das Tier anwenden müssen, denn vom Tier wurde gesagt, es lästert Gott. Dieses Tier, diese Macht, maßt sich also an, Sünden zu vergeben und die Stellung Gottes auf Erden inne zu haben. Wir haben aber noch weitere Merkmale, die wir auch schon gelesen hatten. Wir kehren zurück zu Offenbarung 13. Vers 7 sagt, ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Wenn diese Macht, wenn diese Nation über alle Stämme und Sprachen und Völker und Nationen Macht hat, dann ist es ganz offensichtlich eine Weltmacht. Eine Macht, die in der ganzen Welt herrscht. Und andere Nationen müssen ihr untertan sein. Dann wird gesagt, in demselben Vers, es wurde ihm Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Die Heiligen, das sind die, die an Gott glauben. Mit anderen Worten, Christen. Wir können also schlussfolgern, diese Macht ist eine christenverfolgende Macht. So reiht sich ein Baustein an den anderen. Aber wir wollen jetzt einmal die Zeit einordnen. Wir wissen also, es ist eine Macht, und zwar eine sehr große und einflussreiche und allbeherrschende Macht. Wir wissen, dass sie über Völker und Stämme und Sprachen und Nationen geherrscht hat. Und wir wissen, dass es eine christenverfolgende Macht ist. mit der wir es hier zu tun haben. Und wir wissen, dass es eine gotteslästerliche Macht ist, die die Stellung Gottes auf Erden beansprucht, sich anmaßt, Sünden zu vergeben und somit Gott lästert. Aber weitere Merkmale werden uns in Offenbarung 13 gegeben, aber auch in Daniel Kapitel 7. Denn in Daniel Kapitel 7 wird auch dieses Tier beschrieben, hier aber mit einer anderen Symbolik, nämlich in Form eines sogenannten kleinen Hornes. Aber dennoch sind die Merkmale, die gegeben werden, identisch. Daniel 7 hilft uns weiter, wenn wir feststellen wollen, in welcher Zeit dieses Tier, diese Macht aufkommen soll. Und an dieser Stelle können wir von unseren vorhergehenden Radiosendungen profitieren, denn wir haben schon ganz am Anfang unserer Serie uns mit dem Propheten Daniel Kapitel 2 beschäftigt und hier wurde eine Chronologie gegeben, in dem bestimmte Weltreiche aufeinander folgen sollen. Sie können diese Kassette auch gerne bestellen, denn auch hier handelt es sich um eine Prophezeiung, die exakt eingetroffen ist und die uns die Aufeinanderfolge von Weltreichen schildert. Die Geschichte bestätigt die Erfüllung dieser Prophezeiung. Auch in Daniel 7 wird uns eine Chronologie von Weltreichen gegeben und sie ist identisch mit den Weltreichen aus Daniel 2. In Daniel 2 waren dies Babylon, Medo-Persien, Griechenland und das Römische Reich, das dann zerfiel in die einzelnen Staaten Europas. Und dann wurde der Versuch beschrieben, dieses geteilte Europa immer wieder zu vereinigen und zu einem großen Weltreich, einem großen Europa zu machen. Eine Situation, die wir auch in der heutigen Zeit antreffen. Daniel 7 schildert nun vier Tiere, die ebenfalls diese Reiche darstellen. Und aus dem vierten Reich, nämlich dem Römischen Reich, kommt ein kleines Horn empor. Und dieses kleine Horn kommt mitten unter 10 weiteren Hörnern empor. Auch Daniel hat sich gefragt, wie Sie sicherlich jetzt auch, was bedeuten denn die Hörner, die aus dem römischen Weltreich emporwachsen sollen? Und im selben Kapitel wird diese Frage auch beantwortet, nämlich in Vers 24. Da heißt es, ich lese aus Kapitel 7 des Propheten Daniel im Alten Testament, den Vers 24. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. Dieser Bibeltext ist sehr interessant, denn er zeigt uns eine zeitliche Einordnung. Wir haben ja schon gesagt, dass 4 Königreiche, die aus Daniel 7 eine Chronologie darstellen und das vierte Königreich ist das Römische Reich. Und aus diesem Römischen Reich kommen diese 10 Hörner empor. Das sind diese 10 Stämme, in die Rom zerfiel. Und es waren dies, wie die Geschichte auch bewiesen hat, Angelsachsen zum einen, Franken, Westgoten, die Sueven, die Lombarden, die Alemannen, die Burgunder und die Heruler und die Vandalen und die Ostgoten. Nicht 11, nicht 9, sondern exakt 10. Und die Bibel sagt, diese 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Und es sind diese Königreiche aus dem römischen Weltreich emporgekommen. Und dann sagt die Bibel aber, dass ein kleines Horn unter diesen 10 Hörnern emporwachsen würde. Das heißt, auf dem europäischen Territorium würde eine Macht, eine andersartige Macht emporwachsen. Sie ist also andersartig, sagt die Bibel. Und das zeigt uns, dass sie nicht nur politischen Charakter hat, sondern offensichtlich auch religiösen. Denn wir haben ja gelesen schon, dass es eine gotteslästerliche Macht ist, die auch Anbetung verlangt, wie andere Bibeltexte sagen. Also eine nicht nur eine politische, sondern auch eine religiöse Macht. Und hier können wir sie jetzt zeitlich einordnen, denn wir sehen, dass sie aus dem römischen Weltreich emporkommt. Und das römische Weltreich ist im 5. Jahrhundert zerfallen, im Jahre 476, wie die Historiker sagen. Und in dieser Zeit wächst dieses kleine Horn, diese Macht aus dem römischen Weltreich empor. Und damit sind wir im 5. Jahrhundert, 5., 6. Jahrhundert, wo dieses kleine Horn aus dem römischen Reich emporwachsen muss. Bevor wir jetzt die gesammelten Punkte noch einmal zusammentragen, möchte ich noch einen weiteren hinzufügen. Und der steht in Daniel 7, Vers 25. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Und hier haben wir bereits das, was wir schon festgehalten haben. Er lästert den Höchsten, nämlich Gott. Er ist eine gotteslästerliche Macht. Und die Heiligen des Höchsten wird er vernichten. Es ist eine christenverfolgende Macht. Und jetzt kommt hinzu, und er wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Wir suchen also eine Macht, die eine politische Macht darstellt und eine religiöse Macht, die alles in Europa beherrscht, die aus dem römischen Weltreich emporkommt, also im 5., 6. Jahrhundert, die Christen verfolgt und die sich anmaßt, Sünden zu vergeben und die sich selbst an die Stelle Gottes setzt und die das Gesetz Gottes ändert. Die Geschichte bestätigt die Prophezeiung und zeigt, dass es sich bei dieser prophezeiten Macht um keine andere Macht handeln kann, als um die des Papsttums. Das Papsttum erfüllt alle Merkmale, die die Prophezeiung in Bezug auf das kleine Horn, das Tier, sprich den Antichristen gibt. Und wir wollen diese Merkmale noch einmal auf uns wirken lassen. Ist das Papsttum eine politische Macht? Natürlich. Es hat durch die gesamten Jahrhunderte seine Macht ausgeübt. Es war nicht nur eine politische Macht, sondern es war auch eine religiöse Macht. War das Papsttum auch eine alles beherrschende Macht in Europa? Mit Sicherheit ja, denn alle Fürstentümer waren ihm untertan während der gesamten Zeit der päpstlichen Vorherrschaft durch das Mittelalter hindurch. Man denke bloß an den Canossagang von Heinrich IV. Im Jahre 1077, als er barfuß durch Schnee und Eis ging, um die Gnade des Papstes zu erhalten. War das Papsttum eine Macht, die aus dem Römischen Reich emporkam? Mit Sicherheit. Denn man spricht ja auch von der römisch-katholischen Kirche. Schon im Namen steckt das Erbe Roms drin. Das Papsttum ist tatsächlich im 5., 6. Jahrhundert so emporgekommen, dass es sich richtig etablierte und zu einer alles beherrschenden Macht in Europa wurde. War das Papsttum eine christenverfolgende Macht? Mit Sicherheit muss diese Frage mit Ja beantwortet werden, denn denken wir nur an die Inquisition. 50 Millionen Märtyrer durch die gesamte Zeitperiode des Papsttums sprechen für sich. Das Papsttum war eine grausame Herrschaft, bei der solche Menschen verfolgt wurden, die Ketzer genannt wurden oder auch andere. Schon allein, wenn jemand dabei gefunden wurde, wenn er die Bibel in seiner Muttersprache las, wo doch die Bibel verboten war. Am nächsten Tag war er auf dem Scheiterhaufen. Hat das Papsttum sich angemaßt, Sünden zu vergeben? Mit Sicherheit ja, denken wir nur an die Ablassbriefe. Und auch an die heute noch übliche Ohrenbeichte. Auch hier maßen sich Priester und Menschen an, die Sünden von Menschen vergeben zu können. Hat das Papsttum sich an die Stelle Gottes gesetzt? Da mag jemand sagen, ja alles, aber nur das nicht. Ich werde Ihnen einige Zitate vorlesen, die für sich sprechen. Hören Sie mal hierzu, denn Papst Leo der 13. sagte 1894, wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne. Papst Innozenz der 3. sagte, der Papst nimmt die Stelle des wahrhaftigen Gottes auf dieser Welt ein. Und Papst Johann der 12. sagte, der Papst allein sitzt in dem Stuhl des heiligen Petrus, nicht als ein Mann bloß, sondern als Mann und Gott. Der letzte Punkt, den wir erwähnt haben, war, hat das Papsttum das Gesetz Gottes geändert? Auch das kann jeder für sich selber nachvollziehen, wenn er einmal den Katechismus, den katholischen Katechismus, vergleicht mit den 10 Geboten der Bibel. Das 2. Gebot wurde nämlich ersatzlos gestrichen und das 4. Gebot wurde geändert. Nämlich man hat hier Festzeit und Gesetz geändert, wie der Prophet gesagt hat. Was ist die Festzeit im Gesetz? Natürlich das Gebot über den Sabbat. Ich möchte an dieser Stelle auf unsere Sendung hinweisen, die wir vor einigen Wochen hatten, über den Sabbat, in dem wir nachwiesen, dass die Bibel nur einen Ruhetag kennt, nämlich den Sabbat, den wir heute Samstag nennen. Sonntag war nie ein christlicher Ruhetag, sondern ist aus dem Heidnischen in die christliche Kirche eingeführt worden. Die katholische Kirche beansprucht für sich, dass sie diese Veränderung im Gesetz vorgenommen hat und sie scheint noch darauf stolz zu sein. Ich möchte mal einen katholischen Priester zu Wort kommen lassen. Ich zitiere: Es war die heilige katholische Kirche, die den Ruhetag vom Samstag auf den Sonntag, den ersten Tag der Woche, verlegte. Welcher Kirche erweist die ganze zivilisierte Welt Gehorsam? Die Protestanten bekennen große Ehrfurcht vor der Bibel zu haben und dennoch anerkennen sie durch die feierliche Beobachtung des Sonntags die Macht der katholischen Kirche. Die Bibel sagt: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Aber die katholische Kirche sagt: Nein, halte den ersten Wochentag heilig, und die ganze Welt zollt ihr Gehorsam. Das war ein Zitat vom Pater Enright, einem katholischen Priester. Und das spricht für sich. Wer ist es gewesen, der das Gesetz Gottes geändert hat? Wer hat den Sabbat auf den Sonntag verlegt? Es war die römisch-katholische Kirche. Und das ist das, was die Prophezeiung hier sagt. Sie wird sich unterstehen, Festzeit und Gesetz zu ändern. Und exakt dies ist geschehen. Wir sehen also die Fülle von Beweisen und alle sprechen dafür, dass das kleine Horn oder das Tier aus Offenbarung 13 oder anders gesagt der Antichrist, denn der Bibel vorhergesagt wird, keine andere Macht ist als das Papsttum, die römisch-katholische Kirche. Und an dieser Stelle passt sehr gut der Text aus dem 2. Thessalonicher im Neuen Testament, wer es gerne aufschlagen möchte, 2. Thessalonicher im 2. Kapitel, die Verse 3 und 4. Paulus schreibt hier an die Thessalonicher: Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Welche andere Macht kann hier beschrieben sein als die Macht des Papsttums? Paulus sagt von seiner Zeit aus, dass in der Zukunft der Abfall kommen wird und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden würde. Wer ist der Mensch der Gesetzlosigkeit? Natürlich der, der das Gesetz geändert hat. Und das war das Papsttum. Und er wird beschrieben als, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, der sich über Gott hinwegsetzt, der einfach dass die Bibel beiseite legt und das, was in der Bibel geschrieben steht, verändert, zunichte macht, neue kirchliche Gesetze aufrichtet, das Gesetz Gottes ändert und sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das ist exakt das, was das Papsttum getan hat. Wir haben heute viele Punkte miteinander betrachtet, aber es gibt noch sehr viel mehr Punkte, die den Antichristen deutlich kennzeichnen. Wir haben uns diese Punkte aber für das nächste Mal vorbehalten. Wir möchten Sie deswegen einladen, dass Sie auch nächstes Mal unsere Zuhörer sind. Denn wichtige Fragen werden wir miteinander betrachten. Zum Beispiel, was bedeutet 666? Oder welche Rolle wird das Papsttum noch vor der Wiederkunft Christi spielen? Wird es wieder seine alte Vormachtstellung zurückerhalten? Die Bibel prophezeit, dass sich die tödliche Wunde wieder heilen wird. Diese Fragen werden wir bei der nächsten Sendung von der Bibel her beantworten. Denn eins haben wir heute gesehen: Die Prophezeiungen haben sich erfüllt. Die Aussagen der Bibel erweisen sich als das zuverlässige Wort Gottes. Für heute ist unsere Sendezeit wieder abgelaufen. Sicherlich haben sich Fragen für Sie ergeben. Wir wollen Ihnen Gelegenheit geben, dass Sie diese Fragen stellen können. Sie können auch kostenfrei einen Bibelkurs bei uns bestellen, der Ihnen im einfachen Frage- und Antwortstil hilft, die wichtigen Themen der Bibel kennenzulernen. Sie können auch Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt bei uns abfordern. Der große Konflikt ist ein elementar wichtiges Buch, das Ihnen wichtige biblische Themen deutlich machen möchte. Rufen Sie uns an, wenn Sie den Bibelkurs bestellen wollen oder wenn Sie Ihr Gratisexemplar des Buches Der große Konflikt abfordern wollen, unter der Rufnummer 431-1647. Die Faxnummer hat die Endnummer 57. oder Sie schreiben an die MEFAG MEFAG in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Noch einmal MEFAG MEFAG in der Elstergasse 21 in 13505 Berlin. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten, zur gleichen Zeit hier auf 92,6 im OKB. Sie können uns auch im Fernsehen empfangen. Alle zwei Wochen rufen Sie uns an für die aktuellen Sendezeiten 431 1647. Erfragen Sie auch telefonisch unsere Internetadresse. Noch einmal die Nummer 431 1647. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuschalten. Verabschiede mich als Sendeverantwortlicher. Mein Name ist Hermann Kästen und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.